Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 15. Juni 2008. Es ist die vierte Predigt in der Reihe Kirche. Das Thema der Predigt lautet C wie Charismen, Teil 1. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Ich kenne einen Posaunenchor was gibt's da zu lachen? Ich kenne einen Posaunenchor in einer Gemeinde, in der macht man die rechte Anstellung zu allem, was mit Gemeinde zu tun hat, an der Einstellung zum Posaunenchor fest. Der Posaunenchor spielt die erste Geige. Man ist sehr sensibel dafür, ob irgendetwas diese Vormachtstellung stören könnte. Das führt zu kolossalen Spannungen unter den Gemeindegliedern bis hin zu schwerer emotionaler Gewalt und demütigendem Gruppenzwang. Alles im Namen Gottes, alles zu Gottes Lob und Ehre. So wie hier der Posaunenchor können sich auch andere Dienste, Ämter oder Gaben verselbstständigen und zum Staat im Staate werden, ob die Jungscha oder ein Basar oder irgendetwas anderes. Im Neuen Testament lesen wir, dass in der Gemeinde in Korinth diejenigen, die die sogenannte Zungenrede praktizierten, so einen Staat im Staate abgaben. Zungenrede ist ja ein Phänomen, mit dem sich die, denen das gegeben ist, ganz Gott hingeben können. In ihrer Hingabe äußern sie Laute oder Silbenfolge, die keiner Sprache angehören und die für Außenstehende vielleicht wie so eine fremde Sprache anmuten können. Diese sich ganz Gott überlassen wird von denen, die es praktizieren, als etwas ganz Wohltuendes erfahren. Es ist etwas, das uns als Menschen anvertraut ist. Allerdings, in Korinth sah man in der Zungenrede den Ausweis rechten Christseins. Und das führte zu denselben Spannungen wie in jener Gemeinde mit dem dominanten Posaunenchor. Denn es wurde gesagt, nur wer in Zungen redet, der ist recht Christ. Folge waren unglaubliche Machtkämpfe, die diese Gemeinde, die so viel Potenzial hätte, total lahmgelegt haben. Und darum griff der Apostel Paulus an einem schönen Tag zur Feder und schrieb ihnen über den rechten Umgang mit Gaben, Ämtern und Diensten. Und ich lese uns jetzt aus dem Kapitel 12 des ersten Korintherbriefes die Verse 1, 4 bis 7 und 12 und 13. Paulus schreibt, über die geistlichen Gaben aber will ich euch nicht ohne Erkenntnis lassen. Es sind vielerlei verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. In einem jeglichen offenbaren sich die Gaben des Geistes zu gemeinsamem Nutzen. Denn wie es ein Leib ist, der doch viele Glieder hat, alle Glieder aber des Leibes, wiewohl ihrer viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Unfreie oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Paulus wollte mit diesen Sätzen vermeiden, dass verschiedene Gaben, Ämter oder Dienstbereiche zu unterschiedlichem Ansehen in der Gemeinde führen und zur Missachtung derer, die die scheinbar ja weniger auffälligen Dienste und Gaben haben und weniger attraktiven Dienste ausüben. Meine erste Frage ist, und das ist das Thema im Kapitel 12. Wie können wir die vielerlei Gaben beieinander behalten und Einheit bewahren. Das ist ja auch manchmal bei uns die Frage. Wortwörtlich so kommt es immer wieder vor, dass jemand sagt, bei all dem vielen, was wir machen, können wir noch die Einheit bewahren? Bei all den vielen Tätigkeitsfeldern, Gott sei Dank. Aber wie bekommen wir das alles unter einen Hut? Darum geht es heute in der vierten Predigt meiner Pfingstpredigtreihe Kirche. Das Thema vom rechten Umgang mit den Charismen, mit den Gaben oder wie bewahren wir Einheit in der Vielfalt? In diesem 12. Kapitel des Apostel Paulus, das er schrieb an die Gemeinde in Korinth, höre ich drei Ratschläge. Der erste lautet, nimm einfach an, was Gott dir zuteilt. Nimm an, was Gott dir zuteilt. Paulus sagt und beginnt damit, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der alles in allem wirkt. Dem einen wird gegeben durch den Geist die Weisheit, dem anderen die Erkenntnis, einem anderen Glaube, einem dritten die Gabe gesund zu machen, einem anderen die Kraft Wunder zu tun. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er es will. Jesus spricht über das Thema Gaben ausführlich im Gleichnis von den sogenannten anvertrauten Pfunden, das wir vorhin gehört haben. Ein Geschäftsmann ging auf Reisen. Für die Zeit der Abwesenheit vertraut er seinen Angestellten, seinen Mitarbeitern sein Vermögen an. Dem ersten gibt er 5 Anteile, dem zweiten gibt er 2 Geschäftsanteile und der dritte bekommt 1 Geschäftsanteil. 2 riskieren etwas, sie wirtschaften mit dem Vermögen, als wäre der Chef anwesend. Der dritte, der kommt auf die Idee, seinen Anteil gut zu verwahren. Eines Tages kehrt ihr Herr zurück und fordert Rechenschaft. Die beiden ersten Knechte sprechen freudig davon, was sie gewinnen konnten, und dieser Chef würdigt ihr Arbeiten. Nun war der dritte an der Reihe. Alle Ausflüchte helfen nicht, die Standpauke hatte sich gewaschen, das Urteil am Ende war vernichtend. 3 Dinge fallen mir am Verständnis der Gaben bei Jesus und Paulus auf. Erstens, jedem ist eine Gabe zugeteilt. Keiner geht leer aus. Die Idee, dass einer nichts hat, die finde ich nirgendwo. In der Theorie ist uns das wahrscheinlich allen wird kaum bestritten. Aber welche Rolle spielt dieses Wissen bei uns tatsächlich? Eine aktuelle Untersuchung in Gemeinden ergab, dass die meisten Christen, in einer Gemeinde sind, entweder gar keine Aufgabe wahrnehmen oder eine, die nicht zu ihren Begabungen passt. 80% haben keine Klarheit darüber, welche Gaben Gott ihnen anvertraut hat. Ich weiß nicht, ob du dir klar bist, was deine Gabe ist, was Gott dir so als Gabe oder Gaben anvertraut hat. Zweitens, die Gaben sind unterschiedlich. Das heißt, es sind verschiedene Gaben, verschiedene Ämter, verschiedene Kräfte. Vielleicht bist du auch mit dem unzufrieden, was du hast. Du hast das Gefühl, ich habe zu wenig abbekommen. Oder du hast das Gefühl, ich habe zu viel abbekommen. Oder du hast das Gefühl, ich wäre gern mehr sportlich oder ich wäre gern mehr musikalisch oder was weiß ich, was bei dir so die Themen sind. Gott hat es anders bestimmt und du fragst dich, warum? Warum muss ich so sein, wie ich bin? Paulus stellt dazu einfach fest, es ist Gott, der da wirkt und teilt einem jeden das Seine zu. Das heißt, Gott ist als dein Schöpfer in seinem Tun souverän. Eine Frage, die dich aber weiterbringen kann als die Frage, warum hat mich Gott so gemacht, wäre die Frage, wozu? Wozu habe ich diese Gaben, die mich vielleicht furchtbar aufregen, wozu hat sie Gott mir in die Hände gelegt? Drittens, Jesus sagt, Gott verbindet mit den anvertrauten Gaben, dass du verantwortlich damit umgehst. Es gibt einen Tag, wo du Rechenschaft ablegen musst. Manche denken vielleicht entrüstet, ist jetzt Trägheit oder Bequemlichkeit etwas, das einem angelastet werden kann? Jesus sagt eindeutig in dem Gleichnis, ja, es ist eine Illusion zu glauben, du könntest mit dem, was Gott dir anvertraut hat, eigensinnig umgehen. Sehr bemerkenswert finde ich, was ich vor einigen Jahren mal gelesen habe im Bereich der Psychologie, sagt der Psychologe Abraham Maslow, es gibt ein sogenanntes Jona-Syndrom. Und Maslow meint damit, Menschen fürchten sich nicht nur vor ihrer zu geringen Begabung. Für Menschen ist es nicht nur ein Problem, wenn sie das Gefühl haben, ich habe zu wenig abbekommen. Für viele Menschen ist es ein großes Problem, wo sie ahnen, was ihre wirklich größte Gabe ist. Jona war ja der Prophet, der aus Angst vor dem mit seiner Aufgabe verbundenen Stress eine Schiffsreise bucht und in den Urlaub flieht. Und Maslow meint damit, viele ahnen, was ihre wirklich großen Gaben und Talente sind. Viele haben davon eine Ahnung, aber sie fürchten sich davor, diese im Sinn Gottes zu entwickeln. Sie fliehen in eine Bescheidenheit, um das nicht hören und tun zu müssen, was Gott für sie geplant hat. Sie weichen damit einem erfüllten Leben aus. Das ist auch etwas, was für die Gemeinde gilt. Auch eine Gemeinde kann wie der dritte Knecht ihr Pfund vergraben oder wie Jona vor einer Aufgabe fliehen. Allerdings wird sie so nie das Potenzial verwirklichen können, das Gott in ihr angelegt hat. Und das Gericht, das Donnerwetter, von dem dieses Gleichnis redet, das ist nicht an irgendeinem St. Nimmerleinstag, vielleicht da auch, aber viele Gemeinden, die sind in einem Teufelskreis des Streites, der Frustration, dass man sich um sich selber dreht, und gibt es mehr Gericht als das, wenn ich merke, dass ich irgendetwas treibe, das keinen Sinn macht. Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und darum, nimm an, was Gott dir zuteilt. Das ist das Erste. Wenn du unschlüssig bist, was sind meine Gaben? Wo möchte Gott mich haben? Wenn du dieser Frage weiterkommen möchtest, dann solltest du das nicht nur für dich persönlich ausmachen. Manche Leute, die kommen und sagen, naja, ich habe mir dieses oder jenes vorgestellt. Kann ja sein, aber es funktioniert nicht. Gottes Vorstellung von Leben ist eine Vision von gemeinsamem Leben. Jeder Mensch hat blinde Flecken. Du kannst nicht für dich selber rausfinden, was gut für dich ist. Du brauchst Menschen, die dir dabei helfen, und zwar solche, die dir auch kritisch gegenüberstehen als Freunde. Frag Freunde, die ehrlich zu dir sind. Oder auch ich bin gern bereit, mit dir über solche Fragen zu sprechen. Auf dem Gottesdienstblatt ist ein Abschnitt, um ein Gespräch zu vereinbaren. Ich denke, es tut gut, sich klar zu machen, was ist tatsächlich meine Aufgabe. Wenn du Klarheit hast über deine Gaben, Berufung, wenn du bereit bist, das für Gott einzusetzen, gibt Paulus diesem 12. Kapitel einen zweiten Ratschlag. Beherzige, Gottes Vision von Gemeinde ist ein Team. Gottes Vision von Gemeinde ist ein Team. Conny Täuber hat vorhin ja schon etwas Bezug darauf genommen, dass es mit dem Fußball momentan gerade spannend ist. Manche sind auch etwas frustriert, zumindest wenn sie Fans unserer Nationalmannschaft sind. Was mich, ich habe sonst nicht so viel mit dem Fußball zu tun, aber bei so einer EM oder WM, da begebe ich mich dann auch in diese Richtung. Aber was mich dann immer wieder unglaublich fasziniert, das ist, wenn ich sehe, wie Spieler, egal welcher Mannschaft, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen einen Teamgeist entwickeln und plötzlich eine Power entsteht und sie über sich hinauswachsen. Wenn plötzlich ein Spiel aufkommt und sie außer sich sind, nicht mehr so einzeln für sich, und plötzlich merkt man, da passiert etwas. Dass Gott Einzelnen unterschiedliche Gaben zuteilt, ist nicht ein Zeichen von Willkür oder irgendein dunkler göttlicher Ratschluss, sondern lediglich der Hinweis dafür, der Mensch ist von Gott zur Gemeinschaft bestimmt. Und Teil der Vision Gottes von gemeinsamem Leben ist der Teamgedanke. Gott zielt auf ein Zusammenwirken der Gemeindeglieder mit ihren je verschiedenen Begabungen hinsichtlich der Aufgabe, die Gott einer Gemeinde gegeben hat. Paulus ist dieser Teamgedanke so wichtig, dass er etwas macht, das eigentlich für Jesus typisch ist. Nämlich er erfindet ein Gleichnis und er illustriert mit dem Gleichnis vom Leib und den Gliedern und sagt diese Sache und sagt, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. In meinem ersten Beruf als Musiker war ich ziemlich teamunfähig. Ich war ein totaler Einzelkämpfer. Ich glaube, ich war für die Leute oft eine große Belastung. War gut, aber ich hatte nur mein eigenes im Kopf. Die Schlüsselerfahrung in puncto Team machte ich als zweiter Pastor. Hätte mich nach meinem Theologiestudium jemand gefragt, was möchtest du eigentlich machen, wo möchtest du eingesetzt werden, hätte ich gesagt, möglichst in einer Stadt mit Uninähe und wenn es irgendwie geht, so Bibelstunden, kleine Vorträgchen und solche Dinge. Meine Frau hat eigentlich etwas dagegen gewünscht. Sie wollte eher aufs Land und Gott hat sie bevorzugt. Es kam ganz anders. Wir kamen wirklich in den tiefsten Schwarzwald und ich sollte Ansprechperson sein für eine Eltern-Kind-Arbeit, etliche Jungscharen, Jugendkreis, Kreis junger Erwachsener, das volle Programm, wenig Zeit für das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Und man sagte mir deutlich auch, dass große Erwartungen da sind. Meine Vorgänger hätten eine brillante Jugendarbeit gemacht. Es hat mich gleich beim Einführungsgottesdienst beim Kaffee. In meiner Not suchte ich mir Leute, von denen ich hoffte, dass sie meine Schwächen ausglichen und stellte systematisch Teams zusammen. Meine Hoffnung war, dass ich so einigermaßen über die Runden komme. Die Auswahl in diesen 5 Gemeinden war nicht sehr üppig an Leuten. Ich musste verstehen lernen, was Paulus meint, wenn er sagt, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Nämlich, die Mannschaft ist nur so stark, wie das schwächste Glied stark ist. Ich musste lernen, Schwache zu motivieren. Doch schon nach relativ kurzer Zeit spürte ich, dass wir ein ganz brauchbares Team sind. Und nach einem ersten Jahr blickten wir auf eine Erfahrung zurück, die mir die Geschichte von der Speisung der 5000 so richtig aufschloss. Die Jünger waren damals mutlos. Sie waren vor einer Aufgabe und sollten mit 2 Fischen und 5 Broten 5000 Leute satt machen. Aber indem sie in ihrem Gottvertrauen gemeinsam das einsetzten, das wenige, was sie hatten, führte das zu einer wunderbaren Vermehrung. Damals lernte ich ein wichtiges Prinzip zu beherzigen, nachdem Gaben ihre Wirkung entfalten und zu geistlichen Gaben werden, nämlich Gottes Vision für eine Gemeinde ist ein Team. Damit eine Gemeinde aber ihr ganzes Potenzial entfalten kann, braucht es mehr als das Vertrauen zueinander. Es braucht das Vertrauen zu Gott. Und dazu ein letzter Gedanke. Vertraue, Gott ist gut und gerecht in dem, was er dir gibt. Vertraue, Gott ist gut und gerecht in dem, was er dir gibt. Bei Interviews, so vor den Spielübertragungen oder nach den Spielübertragungen, wenn so die Helden des Tages dann vorgestellt werden und man sie befragt, wie sie sich fühlen und so weiter, denke ich auch manchmal, was denkt jetzt die Nummer 9 oder die Nummer 8? Die hat auch 1,5 Stunden gespielt und hat sich eingesetzt und hat ja auch dazu beigetragen. Was ist mit der? Ist das nicht frustrierend? Vielleicht denkt auch jetzt hier jemand, das ist ja in der Gemeinde kein Haar besser. Du redest vom Team, aber wer sieht, was ich tue? Wer spricht von mir? Solche Gedanken machen einen Teil der Unzufriedenheit und der Probleme in dieser Gemeinde in Korinth aus, deren wegen Paulus nach Korinth schrieb. Die einen lassen sich feiern und die anderen, die den Rücken wirklich krumm machten, die übersamen. Und deshalb beschwört Paulus sie, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, das seien Juden oder Griechen, Freie oder Unfreie. Wir sind alle mit einem Geist gedrängt. Vielmehr sind uns die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Gott hat den Leib zusammengefügt und dem Geringeren höhere Ehre gegeben, damit es im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Im England des 18. Jahrhunderts, also der Zeit, wo der Isaac Watts gerade seine Dampfmaschine erfunden hat, ganz zu Beginn der methodistischen Kirche, da gab es in dieser Bewegung einen ganz heiklen Punkt. Die Methodisten hatten sich im Laufe von 5, 6, 7 Jahren zu einer ziemlich stattlichen Organisation entwickelt. Vielfältige Dienstbereiche, Strukturen und Ämter wurden nach den verschiedenen Erfordernissen ausgebildet. Aber plötzlich gab es Spannungen. Die ganze Sache kam zum Stagnieren. Die Mitglieder waren sich uneins. Manche hatten das Gefühl, man übersah sie. Es entstand Unmut und Groll. Bei anderen, die eine Leitungsfunktion hatten, da spürte man plötzlich Stolz und Überheblichkeit. Und das führte zu ziemlichen Reibereien und lähmte die Gemeinschaft ganz ordentlich. Wie hat Wesley reagiert? Wesley erinnert daran, unser Dienst ist nicht selbst gewählt. Er ist Teil unserer Berufung von Gott. Gott hat mit uns einen Bund geschlossen. Und wenn du glaubst, wenn du sagst, ja, das ist mein Lebensentwurf, dann willigst du in diesen Bund Gottes ein. Du verpflichtest dich nicht mehr für dich selber, sondern für Gott zu leben. Du nimmst deine Berufung an, Gott zu dienen und für seine Ziele sich gebrauchen zu lassen. Fußball ist das Ziel, dass der Ball ins gegnerische Tor kommt. Das Ziel einer Gemeinde ist auch ganz einfach. Das Ziel der Gemeinde ist, dass wir im Sinn Gottes die beitragen, uns gebrauchen lassen, diese Welt zu verändern, die Kirche zu verändern, die Welt zu verändern, in Gottes Sinn und Geist. So wie es Jesus sagt, ihn macht zu Jüngern alle Völker, lehrt sie, was ich euch gesagt habe. Wesley erklärt aber nicht nur, sondern ermöglicht seinen Gemeinschaftsmitgliedern, dieses Gelübde von einst, ihre Hingabe an Gott zu erneuern. Und dazu kreiert er den sogenannten Bundeserneuerungsgottesdienst. Und er sagt darin, wir wollen jetzt diesen Bund befestigen. Wir wollen den Weg Christi neu gehen. Das heißt, unseren Platz und unsere Arbeit von ihm neu annehmen. Christus selber ist unser Lohn. Christus hat viele Dienste, die getan werden müssen. Einige sind leicht, andere sind schwer. Einige bringen Ehre, andere bringen Spott. Einige entsprechen unseren natürlichen Neigungen und Begabungen und andere widersprechen ihnen. In einigen können wir Christus und uns selbst gefallen. In anderen können wir Christus nur gefallen, wenn wir uns selber verleugnen. Aber er wird uns Kraft geben, alles zu erfüllen. Deshalb wollen wir uns erneut Gott hingeben, auf seine Verheißung vertrauen und uns auf seine Gnade verlassen. Und dann lädt er die Gemeinde ein, dieses sogenannte Bundeserneuerungsgebet zu beten. Wisst ihr was? Dieser Bundeserneuerungsgottesdienst, der hatte eine ganz, ganz reinigende Wirkung. Erstens war er eine Art Gemeindehygiene. Der Unterschied zwischen menschlichem und göttlichem Denken, der wurde neu bewusst. Es wurde klar, tatsächlich, der Mensch denkt, Gott lenkt. Der Mensch sieht den anderen und die Dinge oft nur sehr begrenzt. Aber Gott sieht ins Herz der anderen. Und man begann wieder, die Welt und auch die Gemeinde mit Gottes Augen zu sehen. Zweitens führt dieser Gottesdienst zu einer Versachlichung. Denn es wurde klar, die Unterschiede in den Gaben begründen keinen Heilsunterschied. Keinen Unterschied im Ansehen vor Gott. Sondern sie sind rein organisatorischer Natur, entsprechend den Notwendigkeiten, dass eine Gemeinde ihr Ziel erreicht. Die Bundeserneuerung schuf neue Sensibilität füreinander und die Möglichkeit, mit sich selbst, mit seinen Geschwistern und mit Gott ins Reine zu kommen. Stärke das Vertrauen, Gott ist gut und gerecht. In dem, was er gibt, und ermöglicht auf diese Weise, dass wir die Einheit bewahren in aller Vielfalt. In der Bibellese haben wir in dieser Woche angefangen mit dem zweiten Mosebuch. Das ist die Mose-Geschichte. Und an Mose wird sichtbar, wie ein Mensch im Laufe des Lebens seine Begabung als Gabe Gottes entdeckt und zu einer geistlichen Gabe entwickeln lässt. Es beginnt damit, dass der junge Prinz Mose am Hof des ägyptischen Pharao eine Leidenschaft für Unterdrückte entwickelt. Er lässt sich vom Unrecht gegen seine Landsleute berühren. Mit diesem Gerechtigkeitssinn hat Gott ihn ganz besonders begabt. Aber dann muss Mose lernen, mit einer Gabe verbindet sich oft eine dunkle, schwer kalkulierbare Seite. Bei ihm führt das zu enormen Aggressionsausbrüchen und er erschlägt einen Ägypter. Moses Leben zeigt dann aber auch, die Kultivierung meines Charismas kann viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte brauchen. Oft musst du dabei durch tiefe Täler, so wie der Mose mitten in seinem Leben plötzlich vor einem Scherbenhaufen steht und merkt in einem Dornbusch sich selber wie in einem Spiegel erkennt und merkt, wie er ist, unbrauchbar, unnütz, eben wie ein Dornbusch. Aber dann wird eine seltsame Flamme im Dornbusch zum Bild, dass Gott die Scherben zu neuem Leben erwecken kann. Nicht mal der Mord macht ihn unbrauchbar für Gott. Die Berufung Moses erzählt auf diese Weise keine völlig neue Lebensausrichtung, sondern wie er die alte Gabe neu in die Hand nimmt, wie er sie vielleicht erstmals ganz bewusst als Gabe Gottes aus Gottes Hand nimmt. Und wie er das tut, verwandelt sie sich in eine geistliche Gabe. Ich weiß nicht, wo du stehst in der Entwicklung und Entdeckung deiner Gaben. Hast du sie schon einmal ganz bewusst aus Gottes Hand genommen? Auch der Teamgedanke spielt da eine ganz enorme Rolle in der Mose-Geschichte. Dass Mose nicht perfekt ist, spielt für Gott gar keine Rolle. Kein Mensch hat er perfekt geschaffen. Sondern er sagt, du hast deinen Bruder Aaron, der wird dich ergänzen. Und deutlich wird im Verlauf der Mose-Geschichte weiter, es bleibt eine lebenslange Aufgabe, Gottes Gaben verantwortlich zu gebrauchen und entwickeln. Fehler bleiben nicht aus. Aber deutlich wird dann auch, Gott steht ganz unerschütterlich und fest an der Seite derer, die sich von ihm haben rufen lassen. Selbst wenn sie in ihrem Leben die Konsequenzen von Schuld und Sünde tragen müssen, wie Mose selber, steht Gott unerschütterlich an seiner Seite. Moses Leben zeigt, wenn du bereit bist, deine Talente als Gottes Gaben, geistliche Talente anzusehen und in die Gemeinschaft hineinzubegeben, dann erfährst du viel mehr Fülle des Glaubens, als wenn du sie für dich selber gebrauchst. Ja, du wirst erfahren, wie das, was du tust, dazu beiträgt, dass Menschen ihr Leben an heiklen und für sie elementar wichtigen Punkten verändern. Was gibt es Größeres, als wenn Menschen, die auf einem Abweg sind, die keine Perspektive haben für ihr Leben, wieder eine Perspektive finden? Gott ruft dich zu einem rechten Umgang mit deinen Gaben.